ARD Sounds.
Hallo, meine lieben, süßen Zuckerschnoten.
Und da fällt uns das Set zusammen.
Das Studio fällt auseinander. Es ist die Frage, ob wir jetzt weitermachen können.
Wir haben einfach alles abgerissen. Natürlich, wir machen weiter. Das war der perfekte, lustige Einstieg.
Genau. Und zu einer neuen Folge musst du durch. Levi Pinel, Fabian Raschagai. Ich frage sofort Levi Pinel, wie geht es Ihnen?
Ja, mir geht's hervorragend.
Super.
Ich liebe es, wenn ich mit Fabian Raschagai in dem Studio sitze.
Genau. Wir sind hier im Studio im wunderschönen Berlin.
Berlin.
Genau. Das ist ja die Stadt, in der wir gerade sind, nämlich jede Woche. Ich glaube, da können wir auch mal ein bisschen Kontext geben. Ich glaube, die Leute ahnen ja nicht ganz so genau, was gerade
genau ist. Weil Fabi, erzähl doch mal, wie ist denn momentan deine Situation so logistisch?
Richtig. Also logistisch war es momentan die Situation im letzten Dreivierteljahr, mittlerweile glaube ich sogar schon, oder?
Ja.
Ja.
Ungefähr.
Knapp. Dass ich jede Woche nach Berlin fahre.
Ja.
Von
NRW.
Raum Köln, sage ich mal.
Tiefstes NRW.
Tiefstes NRW und immer das, also offiziell sind es 5 Stunden 40, aber mit Pausen und es ist immer irgendwo ein Stau. Bin ich halt immer 7 Stunden unterwegs eigentlich.
Ja. Hin, ne? Und dann
hin,
zurück nochmal.
Am Sonntag
Stunden,
hin, ja. Montag haben wir die Aufnahme und dann nach der Aufnahme 7 Stunden zurück.
Das ist halt schon wild, ne? Du fährst halt immer 14 Stunden, nur um dich eine Stunde mit mir zu unterhalten.
Das?
Ich hatte schon Situationships, die haben weniger reingegeben.
Richtig. Natürlich ist es auch irgendwie mein Job.
Aber vor allem natürlich ich.
Natürlich, genau. Aber es ist halt wirklich, ich verliere auch meinen Verstand, weil das ist A2. Nur, also ich bin jede Woche bin ich 10 bis 12 Stunden auf der A2. Und das ist einfach, also du verlierst deinen Verstand.
Es, ja,
du kannst so, außer das ist dein Job und du bist irgendwie LKW-Fahrer oder so, das hält niemand aus. Und selbst die haben dann ja eine bessere Infrastruktur. Und damals sage ich, also ich bin das immer gefahren mit einem Skoda Citigo. Jetzt kann ich ja leaken eigentlich.
Ich muss mal kurz dazu sagen, also es ist wirklich so ein Auto, man sieht es und man denkt sich, das hat so ein Fahranfänger so für 1000 Euro nach dem Führerschein. Das hatte ja auch so Formel 1.
Ja, das war Skoda Citigo Monte Carlo Edition.
Das sind immer so die geilsten Autos, die letzten Schrottkarren, die dann hinten so einen Spoiler auf dem Auto drauf haben. Und da hattest du ja eben so dieses, bei Autorennen gibt es ja immer so diese Zielfahne, so dieses Schachbrett. Muster.
Ja.
Und das hattest du ja von vorne bis hinten da so.
Das war die sogenannte Monte Carlo Edition für die Leute, die es interessiert.
Monte Carlo gibt es immer ein sehr berühmtes Formel 1 Rennen, daher kommt das.
Genau. Dieser PKW hat mich in den letzten, also wie gesagt, in den letzten Dreivierteljahr bin ich glaube ich 50.000 Kilometer damit gefahren. Weil es sind halt 1000 Kilometer eigentlich pro Dings. Und dann habe ich ja noch manchmal andere Sachen zu tun, wo ich dann auch wieder hin muss. Und dieses Auto ist nicht dafür gemacht. Okay, wenn ich euch eine Sache sage, dieses Auto ist nicht dafür gemacht. Ab 120 wird der so laut, dass die Musik eigentlich...
Mich wundert das auch wirklich, dass du nicht einmal so liegen geblieben bist, aber wirklich so liegen geblieben.
Dieses Auto ist generell... Ich überlege sogar, ob ich vielleicht so ein Tribute-Video noch mache, irgendwie auf dem Kanal von mir. Weil dieses Auto ist wirklich... Ich habe es behandelt wie Scheiße. Also absolut ekelhaft.
Ich bin einmal mit dir mitgefahren, ich kann das bestätigen.
Also, ja... Aber ich meine auch wirklich technisch.
Ach so, du hast so immer, wenn die Lampen angegangen sind, hast du so
ignoriert.
So überklebt.
Ich glaube, ich habe mal 2 Jahre kein Öl nachgefüllt. Habe ich einmal so einen Auto-Car-Guy-Typen erzählt. Und der so, das geht gar nicht. Ich so, well, anscheinend.
You made it possible.
Genau, anscheinend geht das schon. Und auf jeden Fall wusste ich schon, okay, ich brauche ein neues Auto. Und ich wollte dann auch ein schönes und cooleres Auto dann haben, was auch mehr passt, so generell. Und dann musste ich aber trotzdem noch 2-3 Mal hierhin mit dem alten Auto. Weil ich hatte das neue Auto halt schon quasi rausgesucht und auch schon bezahlt. War alles fertig. Aber das muss halt angemeldet werden. Das hat halt noch so 2-3 Wochen gedauert. Und dann bin ich 2-3 Mal jetzt noch mit dem Auto nach Berlin gefahren. Von wegen liegen bleiben. Ich habe damit gerechnet, ehrlich gesagt. Also ich hab wirklich meine... Also immer, wenn ich dann angekommen bin, habe ich mir gedacht... Holy shit. Weil ich habe wirklich gedacht, das war's. Und ich habe eigentlich auch wirklich also ein Stoßgebet davor. Und dann habe ich gedacht, ja, das muss jetzt irgendwie wirken. Weil sonst komme ich nicht an. Aber auch da, also wirklich, wirkliches Macherauto. Weil es war, glaube ich, höchst unverantwortlich meinerseits.
Ja, aber solche Autos bauen die heutzutage halt auch nicht mehr, ne? Dass die dann so ewig fahren auch, ne? Heutzutage werden die ja so gebaut, dass die absichtlich dann schlecht sind. Aber früher, so vor 10 Jahren, da hat man auch richtige Qualität bekommen.
Richtig.
Bei Skoda.
Ja.
Genau. Es gibt auch andere Automarken.
Es gibt auch andere Automarken, wie zum Beispiel BMW und Volvo. Denn jetzt habe ich ein Volvo.
Musste durch mit Levi und Fabi.
Genau. Ich habe ein Volvo ist auch, ich muss sagen, Volvo war so die Automarke, die meine Eltern so als erstes hatten. Und ich kann mich noch daran erinnern, das war wirklich, also heutzutage wäre das wirklich ein schicker Oldtimer. Mhm. Und damals war das aber wirklich einfach ein sehr altes Auto, weil das war halt auch so eine Zeit, in der meine Eltern so sehr wenig Geld hatten.
Ja.
Aber halt nicht genug Geld, um sich ein richtiges Auto zu kaufen, aber dann halt immer so genug Geld, um das alte noch zu reparieren,
ja,
was
ja.
natürlich wirtschaftlich auch komplett kacke ist.
Ja.
Aber wir sind so oft mit dem Ding liegen geblieben.
Auch
es war wirklich insane.
Auch da, dieses Auto, also auch jetzt nochmal auf einer anderen Ebene, es ist halt das letzte Auto meiner Mutter gewesen und ich habe es von ihr geerbt und so. Deswegen hatte ich noch ein bisschen mehr emotionale. So. Ich werde das auch nicht, also habe ich weiß, privilegierte Sache jetzt, aber ich werde das auch definitiv verschrotten lassen und nicht verkaufen oder so, weil, also vielleicht gebe ich noch für so Ersatzteile und so.
Bro, ich habe das Auto gesehen.
Es
das
wird
will
auch
niemand
nicht.
Haben.
Genau. Also ich will nicht, dass jemand anderes da drin sitzt.
Ja,
so,
ich checke.
So,
ja.
Und dann, deswegen habe ich das immer noch so ein bisschen aufgeschoben und generell ist auch wieder viel bürokratisch und so und das hasse ich ja generell. Ich habe das alte tatsächlich noch, das muss ich jetzt halt weggeben und dann abmelden und so. Aber das neue habe ich jetzt auch und es ist wirklich ein ganz anderes neues Lebensgefühl. Ich sag's dir wirklich, es ist so brutal. Also ich fühle mich wirklich anders.
Es ist auch wirklich so ein Type-Beat-Shit-Auto. So, da kann so ein Kleinkind vorlaufen und du siehst es einfach nicht.
Ja, aber es ist extrem sicher.
Ja, aber ich meine, das ist ja was Positives.
Ach so, ja,
du
genau.
Du musst ja, wenn dieses Kleinkind vors Auto läuft und du überfährst es, dann ist das ja für den Fahrer von einem Auto ein sehr dramatisches Erlebnis.
Ja.
Und du, es ist jetzt so, du siehst es gar nicht kommen, sondern es passiert.
Ja.
Das ist wie so beim Arzt, wenn man so als Kind beim Arzt ist und der Arzt zählt so von 3 runter, aber dann macht er das, was er machen will, so die Spritze setzen oder so, macht er schon bei 3.
Bei zwei,
genau, so um dich bei Surprise und dann tut es auch gar nicht richtig weh.
Nee.
So. Und dann nimmst du es.
Finde ich auf jeden Fall gut, dass das deine erste Assoziation ist bei so einem Mini. Also ist
ja, weil das Ding ist, ich habe ja zu dir, habe ich ja jetzt eine emotionale Bindung. Ich will ja, dass dir gut geht. Random ass Kleinkind. Juckt mich doch nicht.
Mein Gott.
Sorry.
Ich hab auch bei dem Autohändler, meinte der auch so, zuallererst, es hat sich wohl rumgesprochen, da waren so Jungen, also er kannte mich glaube ich nicht, aber da waren halt so andere in dem Alter, die irgendwie, was weiß ich, Ausbildung da gemacht haben oder so. Und dann hat er halt auch so manchmal so Kommentare gemacht. Also sehr korrekter Typ.
Ja.
Aber dann habe ich auch gesagt, welches Auto haben Sie denn bisher gefahren? Da habe ich das erzählt, er so, oh. Okay.
Also, ja. Verdient man doch nicht so viel, ja?
Aber dann habe ich gesagt, so meinte er so finanziert oder bar. Und dann habe ich halt bar gesagt, so, oh, okay.
Bar?
Was?
Okay, da wäre ich jetzt aber wieder sass.
Nein, bar heißt überweisen.
Ach so.
Also, okay. Bar, das nennt man bar. Ich hab mir auch gesagt, meinte so finanziert oder bar. Ich so, ja, also.
Kreditkarte oder Geldkoffer?
Ja, ja, genau. Nein.
Kann man so.
In also, Deutschland?
So in dem Wert überhaupt.
Auf keinen Fall. Okay. Also konnte man, glaube ich, früher mal, aber mittlerweile mit Schwarzgeld und so.
Ist ja auch gut, also ehrlicherweise.
Ja, natürlich
ist ja auch
so
gut.
Generell. Auf jeden Fall lief das dann alles relativ clean. Ich habe dieses Auto abgeholt am Donnerstag und bin sofort nach Berlin damit. Weil am Freitag hatte ich eine Wohnungsbesichtigung und dann musste ich dahin. Aber noch was ist passiert. In meinem Leben gerade, ich sag, Leben im Wandel ist gar kein Wort dafür. Ich weiß wirklich nicht, wer ich bin gefühlt gerade, weil alles ändert sich.
Ich finde das so geil, dass Leben im Wandel, wenn Influencer darüber reden, ist normalerweise immer so, oh mein Gott, ich habe eine große Show und dann fliege ich nach L.A. zu den Olympischen Spielen und dann begleite ich den und den Musiker auf Tour. Und du bist so, Leben im Wandel, ich hab mir ein neues Auto gekauft, nachdem ich ein altes Schrottauto jetzt verschrotten lasse und ich ziehe um.
Ja, aber für mich ist das sehr viel hier alles.
Ja, es ist auch sehr viel, aber Texas ist so down to earth.
Ach so, Leben ja.
Im Wandel. Das ist
nee,
so,
also mit den Sachen, die du da gerade erwähnt hast, kannst du mich ja auch jagen.
Ja, I know.
Deswegen.
Aber deswegen finde ich das eben so bemerkenswert.
Super, danke dir. Nee, aber es ist halt einfach gerade was los ist, es ist hier gerade kein Marketing für Bodenständigkeit. Auf jeden Fall, also ich will rausgehen, um den Bus zu nehmen, um zum Auto abholen zu gehen. Das ist ja auch diese witzige Sache, du kannst ja nicht mit deinem
du
alten
kannst
Auto
nicht mit deinem alten Auto
das fahren, Auto ja. ab, ne? Genau.
Ja.
So, auf jeden Fall will ich rausgehen und guck einmal noch kurz in den Briefkasten.
Ja.
Ich guck einmal so kurz nochmal rein, hab mir gedacht, so, ja, fuck, hab 3 Briefe da drin gehabt.
Ja.
Eine war Knöllchen, egal. Und das andere war Stadt Berlin. Ich so auch schon wieder, ah, fuck, ne?
Damn.
Ich so, nee, nicht schon mal wieder das, weil ich hatte gerade nichts auf dem Schirm, ja, dass ich hier geblitzt wurde oder so. Und das ist ja meistens kein gutes Zeichen, weil dann könnte es ja irgendwas anderes sein.
Was will Berlin von dir?
Richtig. Und auf jeden Fall gucke ich dann in diesen Brief rein und ich sehe nur Fundbüro Tempelhof. Ich so, nein. Oh mein Gott, nein. Also, an dem Tag,
ja,
an diesem Tag habe ich nämlich nicht nur mein Auto abgeholt, sondern ich habe das anmelden lassen über halt das Volvo-Zentrum da. Und ich musste meinen Reisepass da auch abgeben.
Weil wir erinnern uns, du hast ja Portemonnaie verloren.
Richtig.
Vor 2-3 Monaten.
Genau, am 14. Dezember, das weiß ich
tatsächlich. Ja, und ich darf auch nochmal dran erinnern, du hast ja dann sogar extra noch so 2 Wochen gewartet.
Richtig.
Weil du komplett delusional gedacht hast, vielleicht wird es ja wieder gefunden, dieses Portemonnaie. Richtig. Bevor du dann angefangen hast, alles so neu zu beantragen.
Korrekt. Auf jeden Fall stand dann da, ja, ihr Portemonnaie insgesamt, also mit allen Sachen, die halt da drin waren, waren auch drin. Und Bargeld, auch alles da drin. Ich so, das kann nicht sein, weil genau an diesem Tag... Genau, ja, an diesem Tag habe ich auch meinen Perso abgeholt. Das war das Abschließende, dass ich alles wieder habe von meinem Portemonnaie. An dem, also wirklich, ja, 2 Stunden davor kriege ich einen Brief. Ja, übrigens, alles Alte ist wieder da. Ich habe mir gedacht, ich habe wirklich in den Himmel geguckt. Ich habe gesagt, wer, also irgendjemand will mich hier wirklich ranbekommen.
Und das Ding ist, dadurch, dass es jetzt wiedergefunden wird, hast du nochmal mehr bürokratischen Aufwand. Weil
ich muss Perso muss ich zurückgeben, dann muss ich das nochmal quasi zurück.
Ja. Also, wenn das jetzt einfach weg gewesen wäre, dann wäre halt einfach weg gewesen. So.
Das wäre komplett, ja, einfacher. Und dann muss ich das noch abgeben. Führerschein muss ich dann auch nochmal offiziell zerstören lassen. Und es ist wirklich, ich habe... Also es
und man,
ist,
man denkt sich ja jetzt, okay, ja, dann kriegst du wenigstens Bargeld zurück,
ja,
aber Pustekuchen, du musst ja 50 Euro.
Richtig, genau. Da kann ich direkt mit aus dem Portemonnaie dann damit bezahlen. Und ich habe tatsächlich mal gefragt, ob das irgendwie möglich ist, dass man quasi nur das Bargeld rausnimmt und den Rest dann die zerstören lässt, aber ich weiß es nicht.
Wir zerhäckseln das für sich.
Ja, weil das muss ja so professionell, also ich weiß nicht, ob das geht.
Ich glaube, das geht nicht.
Ich glaube auch nicht. Ich muss dann nochmal überall hin. Das ist ja auch dann witzig, je nachdem, wie schnell ich jetzt eine Wohnung bekomme, dann habe ich ja auch da wieder so eine Transition-Time.
Aber da kann ich dich beruhigen, mit dem Ummelden, das geht in Berlin nicht ganz so schnell. Deswegen, das kannst du alles ganz entspannt noch in der Heimat in NRW machen.
Ja, ja, genau. Also ich habe ja höchstwahrscheinlich 2-3 Monate, wo ich dann quasi 2 Wohnungen habe. Und dann mache ich das ganz nach und nach.
Und ich hab jetzt aber eine Frage. Wie kannst du menschmöglich dieses Portemonnaie so verloren haben, dass es niemand 3 Monate lang findet und dann wieder auftaucht, ohne dass geklaut wurde?
Beim Büro werde ich den so ausfragen. Ich so, wer war das? Also ich musste das wissen. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Also das Einzige ist, dass ich es nicht im... Aber das kann auch nicht sein.
Ich wenn auf das jeden jetzt Fall halt irgendwie so ein Wald in Brandenburg gewesen wäre oder so, wo dann halt alle 2 Monate mal ein Thorsten mit seinem Drogenspürhund vorbeikommt und der hat dann eben deine Amphetaminreste im Portemonnaie gerochen oder so. Okay, aber das war ja in Berlin, also wirklich zentral in Berlin.
Ja, also es war in der Umgebung von dem Hotel, wo ich eigentlich immer bin. Und es muss da gewesen sein. Ich habe nämlich auch gedacht, was ist, wenn ich, keine Ahnung, bei einer Raststätte oder so verloren habe oder so. Aber selbst da, aber eine Sache, wo ich jetzt auch dran gedacht habe, schick's mir doch einfach zurück auch dann, oder? Da ist ja mein Perso drin und alles. Also das wäre so, bevor du das irgendwie in einem Fundbüro 3 Monate danach irgendwie abgibst, wo du ja schon davon ausgehen kannst, dass ich eigentlich schon alles neu habe. Aber
naja. Aber ich sagte, das sind dann genau die Pakete, die verloren gehen.
Das wäre ja besser für mich.
Ja gut, für dich wäre das gut, aber so stell dir mal vor, bei normalen Leuten, die haben ihr Portemonnaie verloren und sind dann so, oh, hoffentlich bekomme ich es zurück. Und dann schreibt denen das Fundbüro so, yo, wir haben ihr Portemonnaie gefunden, wir schicken ihnen das. Und dann geht dieses Paket verloren.
Da habe ich mir auch gedacht, also ich habe wirklich gedacht, das kann alles nicht mehr sein. Ich war ja generell ein bisschen gestresst, weil ich wusste, ich muss das Auto abholen.
Ja.
Da muss ich noch was in der Stadt kurz erledigen und dann nach Berlin direkt. Und dann mit dem neuen Auto warst du 3x so groß wie mein altes, weißt du, das ist halt irgendwie alles sehr, sehr Mann. Und dann auch im Kopf, oh, morgen eine Wohnungsbesichtigung, wo du gut wirken musst. Mhm. Und dann halt, aber das Gute ist, dass ich dann halt auch in Berlin so noch geblieben bin übers Wochenende. Und dann habe ich tatsächlich, wurde ich noch angerufen, dann hatte ich am Samstag auch noch eine Wohnungsbesichtigung random bekommen und das sieht sehr vielversprechend aus.
Oh yeah, ich habe auch schon in deiner engen Freundin Insta-Story einige Einblicke bekommen.
Richtig, da halte ich gerade alle ein bisschen auf dem Laufenden.
Das ist übrigens so smart, einfach über enge Freunde-Story Live-Updates zu machen, weil ich hasse das auch über so Sachen wie zum Beispiel Wohnungsbesichtigung, so 2x darüber erzählen macht mir Spaß und irgendwann bin ich einfach nur genervt, weil offensichtlich ist Fragen alle, aber ich hasse es halt so Updates so 1000-mal geben zu müssen.
Genau,
ich glaube, ich werde damit auch anfangen.
Ich habe nämlich auch, also ich habe das so ein paar Leuten halt erzählt, ja, ich bin auf Wohnungssuche und so, dann habe ich den, meinen so, und wie lief die Wohnungsversicherung, habe ich einfach allen geschrieben, so, ja, ja, guck in die Story rein. Einer,
ja, ist
und
genial.
Dann, und, was es auch für mich sogar noch mehr ist, ist halt so private, also ist halt einfach so ein bisschen tagebuchmäßig, ne?
Ja,
check. Du erinnerst, weil du hast das Archiv ja bei Instagram. Und dann kannst und dann, du halt immer wieder zurück.
Gehst du so in einem Jahr auf deine enge Freunde-Story-Archiv,
ja,
und schaust dir dann so 5 Minuten an, wie du über Wohnungssuche
gehst. Ja, aber da, dann weißt du, das ist ja voll cool. So, du weißt ja,
voll cool.
Dann, du weißt ja nicht mehr, was du gedacht hast damals. Weißt du?
Ja.
Also, man denkt immer, aber man vergisst ja fast alles.
Ja.
Und dann kannst du da noch reingucken und dann denkst du, oh shit, stimmt, das war ja voll der Struggle oder so.
Digga, eigentlich sollte ich das mal so Screenshot-Film-mäßig. So Screen Recording, falls du irgendwie so in einem Jahr stirbst oder so und die so eine Doku-Reihe über dich machen und dann gibt's so eine Folge so die Wohnungssuche, weil ich glaube schon, dass es dann eine Folge geben würde über die Wohnungssuche.
Ja.
Dann haben die ja so wegen Public-Sachen, haben die so voll wenig Stoff, dann müssen die irgendwie so diese Folge, diese Doku-Folge so rund um diese Podcast-Folge hier machen oder so.
Stimmt.
Das wäre ja schon ein bisschen low. Und dann könnte ich die aber versorgen und dann müssten die immer so einblenden, so Quelle Levi Pennell. Oder wärst du das trotzdem die Quelle? Nee, dann wäre schon Quelle Levi Pennell. Und dann wäre das auch so ein bisschen Cross-Promo für mich. Checkst du?
Finde ich gut, dass du direkt
dann haben wir da beide was von.
Genau.
Also, hast du eigentlich Testament?
Nee.
Weil ich habe mir überlegt, ich habe ja jetzt tatsächlich Wert. So, ja. Es ist ja jetzt öffentlich. Ich habe das ja die letzten hier im Podcast schon so ein bisschen angeteasert, als ja, ich habe mir einen Lebenstraum erfüllt und so. Ich habe mir halt einfach eine Wohnung gekauft. Ja, abgehobenes Influencer-Schwein, ich weiß, aber wie gesagt, es war ein Lebenstraum und deswegen habe ich mir diesen Traum erfüllt. Ich habe mir eine Wohnung gekauft und deswegen hatte ich jetzt eigentlich vor, bald mal ein Testament zu schreiben, weil man kann ja jederzeit sterben. Richtig. Ist ja so. Ja. Fact. Und ich habe ja jetzt relevante Vermögenswerte,
ja,
weil davor, ehrlicherweise, ich glaube, das hätte jetzt nicht so gejuckt, an wen ich jetzt meine gebrauchte 50-Euro-Couch vererbe. Nee, ne? Da wäre das eher so, muss ich dieses Erbe jetzt antreten oder nicht? Da lassen wir lieber mal den Entrümpler kommen.
Muss ich zum Notar jetzt für so eine Scheiße.
Aber jetzt ist es natürlich so, jetzt geiern alle, ne?
Mhm.
Auch meine kleinen Geschwister, die schicken mir immer so, mein Bruder hat mir heute ein Reel geschickt, was mein großer Bruder denkt, wie ich auf ihn schaue, und dann so wholesome Szene und dann so, wie ich wirklich auf ihn schaue, so ein Portemonnaie. Fair, ne? Ich sag mal, dafür sind große Geschwister da.
Richtig.
Und so funktioniert ja auch so ein bisschen so die Eltern-Kind-Dynamik. So Eltern lieben ihre Kinder und Kinder wollen von den Eltern nur das Nein. Das ist natürlich Mama, Papa, ich weiß, ihr hört den Podcast, ich liebe euch. Aber ich muss auch sagen, Wohnungssuche in Berlin ist ja... immer, ist ja berüchtigt, muss ich auch mal jetzt mit dem Klischee aufhören, wenn man Geld hat, ist gar nicht so schwer.
Danke, dass du das jetzt angesprochen hast, weil ich habe auch, es ist so schwierig darüber zu reden, so, weil alle so, oh mein Gott, ja, quasi so mein Beileid, so, und ich habe gesagt, aber das...
Ja,
das ist ein bisschen was anderes.
Kleiner Reality-Check, wir bewegen uns sehr in unser junge Leute, Broke-Ass, Studenten, wir haben kein Geldbubble. Ja. Wenn ihr Geld habt, ist es gar nicht so schwierig. Wer hätte das gedacht? Mensch, wenn man richtig viel Geld für Wohnen hat, dann hat man es auch gar nicht so schwer.
Ja,
fast so, wie als wenn einem Geld im Leben helfen würde.
Auf einmal sind die alle irgendwie so nett. So
ja. Was.
Auf einmal sind die Vermieter gar nicht so, oh ja, wann würden sie dann einziehen wollen?
Ja, und das ist irgendwie... Tut ja auch gut, ne?
Ja, ich muss aber auch sagen, es ist für mich ja auch mit dem Auto und jetzt eine sehr, also es wird eine ziemlich schöne Wohnung auf jeden Fall, musste ich auch erstmal an diesen Punkt kommen, dass ich mir sage, weißt du was, es muss nicht immer alles hart sein, weißt du?
Ja.
Manche Sachen können auch einfach mal schön und entspannt sein und einfach, weißt du, einfach rein positiv.
Manchmal funktioniert's, absolut.
Ja.
Man achtet ja immer so, dass der Nasenspray-Effekt.
Ja.
Man achtet immer nur auf die, oder Nase-zu-Effekt. Man achtet immer nur auf die Sachen, die gerade negativ sind.
Ja.
Zum Beispiel, dass die Nase zu ist,
ja,
aber man appreciated es gar nicht, wenn man durch die Nase atmen kann, mäßig.
Ein gesunder Mensch hat 1000 Wünsche, ein kranker nur ein.
Wow. Aber ist for real so.
Ja, ja,
ist
klar.
For real so.
Wenn du krank bist, bist du krank so, ne?
Ja.
Aber das ist so, ich versuche aber auch immer wieder, mich zurückzuholen und zu sagen, das ist schon cool.
Ja.
Alles hier.
Kurze Frage an die Regie, war das jetzt so ausgeglichen genug? Also haben wir unsere Privilegien genug reflektiert oder würdet ihr sagen, müssen wir jetzt nochmal was zu sagen, das bodenständig ist?
Ja, passt.
Okay, perfekt, ja. Passt. Super.
Wir nehmen das jetzt einfach als
ja,
das
ne, passt. Nicht vergessen, das rauszuschneiden, ja?
Richtig, super. Naja, auf jeden Fall bin ich mega hyped, weil es ist unglaublich, es ist fast kaum zu beschreiben, wie sehr ich meinen alten Ort hasse. Mhm. Und ich werde, sobald ich quasi umgemeldet bin und die erste Nacht in der neuen Wohnung geschlafen habe, ich werde auch contentmäßig gegen diesen Ort und alles da so absolut schießen wie noch, weil jetzt will ich mich halt noch nicht doxen so, aber dann geht's los. Ja. Und auch in dem Podcast und so, ich werde ausholen. Das ist,
boah, ich checke aber komplett. Und ich hatte so einen ähnlichen Effekt, weil ich bin ja auch umgezogen.
Ja.
Und ich muss sagen, der alte Ort, ich hatte da schon auch so sehr negative Erinnerungen dran. Ja. Also da zum Beispiel, ich habe ja in der Wohnung vorher mit meiner Freundin gewohnt und die Trennung war für mich persönlich sehr schwer, so eine sehr schwere Zeit. Und ich bin dann aber da einfach drin wohnen geblieben, so mäßig. Ja. Und das war dann auch gar nicht so schlimm. Und erst mit dem Umzug und diesem Prozess habe ich aber gemerkt, wie mich dieser Ort belastet und wie sehr ich alles da wirklich hasse. Same. Und als ich dann in der neuen Wohnung gewohnt habe, bin ich dann auch so halt zu meiner neuen Wohnung und ich habe mir vorgestellt, dass ich jetzt gerade zu meiner alten Wohnung fahre und ich war so unfassbar glücklich, dass ich nicht zu meiner alten Wohnung fahre, sondern gerade zu meiner neuen. Ich glaube, man, wenn man da halt lebt, dann verdrängt man auch so ein bisschen, wie viele negative Emotionen dann doch noch an diesem Ort hängen und haften.
Ja, safe, ja. Und du hast auch so diese, du hast dann ja den Vergleich schon.
Ja.
Besonders wenn es dann ein richtiges Upgrade wird, dann denkst du dir so die ganze Zeit so, oh, nee. Also es ist so, man kann sich denken, ja, okay, jetzt muss ich es einfach nur noch ein bisschen aushalten, aber man, einem fällt wirklich jedes kleinste Detail, was einem aufregt, wird nochmal tausendmal schlimmer, wirklich.
Ja, es ist, glaube ich, auch so ein bisschen so, man verdrängt halt, solange man da wohnt, weil man halt muss, ne?
Genau,
es geht halt nicht anders.
Du bist halt noch da.
Ja, so, sobald sich halt auftut, ja, okay, jetzt ziehe ich weg, kommt das halt wirklich so raus. Ich glaube, es ist schon, ich glaube tatsächlich, da, vielleicht gebt uns da mal Feedback in den Kommentaren, aber ich glaube tatsächlich, dass es anderen Personen nicht unbedingt so geht.
Ich bin mir relativ sicher, es ist ziemlich schwarz-weiß so. Also ich glaube, viele, ich entweder glaub auch, Leute haben so richtig so, also das hatte ich auch, eine gute Freundin von mir, meinte auch so, dass sie halt so richtig traurig war, wegzuziehen, weil die hat noch mit ihren Eltern gewohnt, aber es war halt so sehr harmonisches Leben und so. Und dass sie dann haben sie so eher diese Angst, so von wegen, oh, werde ich das hier alles vermissen?
Ja.
Oder du hast halt, was ja viele auch bei ihrem, so eine Hometown hast, auch irgendwie, dass du sagst, ich muss hier weg.
Ja.
Also das ist fast so ein bisschen klaustrophobisch, was schon wird, dass du so sagst, so von wegen, ich kann hier nicht mehr bleiben. Und das habe ich jetzt auch so, ich habe zum Beispiel auch so eine Sache jetzt, wo ich da wohne, die Parksituation ist katastrophal.
Ja.
Mal einen Parkplatz nicht zu finden, natürlich, das nervt so. Mhm. Wie ich Crash-Out gehe in meinem Kopf mittlerweile, wenn da kein Parkplatz frei ist. Das ist, also das ist wirklich, aber es ist wirklich ein Hass und eine Wut. Ich wusste gar nicht, also ich würde mich eigentlich eher als friedlichen, ruhigen Menschen sehen, gar nicht mehr. Also, und da frage ich mich wirklich, das müsste man, glaube ich, wirklich mal psychologisch aufarbeiten, weil das ist wirklich eine ganz, ganz intensive Emotion bei mir. Also wirklich, so eine, die kleinste Sache, die nervt, oder was weiß ich, dann sind da so Jugendgruppen, die da rumkreischen oder was weiß ich. Es ist wirklich, wer zu den grumpigsten Menschen, den es gibt.
Und es sind natürlich nicht die Jugendgruppen, weil die hast du ja überall, aber ich wette, wenn du jetzt in Berlin wohnst, würden dich dieselben Jugendgruppen
nicht so aufregen.
Nicht so nerven.
Habe ich sogar auch gemerkt bei, das war sogar, da war so richtig Beef, so Stress und die haben so rumgeschrien und so.
Ja.
Aber das war halt in einer anderen Straße. Ich dachte, okay, versuche mich da jetzt nicht einzumischen. So. Aber es war mir wirklich egal. Aber es ist einfach, weil alles ist irgendwie damit verbunden. So, dass du dir denkst, so,
voll. Und deswegen, also, es ist auch ein Tipp, den haben wir eh schon im Podcast gegeben, aber seit ich umgezogen bin, gebe ich den nochmal mehr. Wenn ihr vielleicht eine belastende Zeit hattet, traut euch umzuziehen. Es muss nicht unbedingt eine komplett andere Gegend sein. Ich bin ja auch innerhalb von Berlin umgezogen. Yeah. Berlin ist natürlich jetzt auch riesig, aber kommt einfach raus aus dieser Nachbarschaft.
Man muss ja auch überlegen, das ist ja auch eigentlich immer das, was Menschen gemacht haben.
Ja.
So, wenn du irgendwo nicht klargekommen bist oder nicht mehr da sein wolltest, dann bist du halt umgezogen.
Ja, voll. Und was man dann ja auch oft hat, wenn man in so eine neue Stadt zieht, ist erstmal so ein Kulturschock.
Ja.
Also gerade wenn du irgendwie nach Berlin ziehst oder so.
Ja.
Ich wette, du wirst diesen Kulturschock auch noch erleben, wenn du dann das erste Mal...
Ich wohne ja relativ...
du kommst ja auch gebürtig aus Berlin.
Das
stimmt. Und
ich wohne da jetzt ziemlich ruhig.
In deiner DNA. Wenn ihr euch für Kulturschocks interessiert, dann haben wir einen Podcast-Tipp für euch. Der heißt lustigerweise, Mensch, was für ein Zufall, Kulturschock von Feuilleton bis For You Page. Und das ist ein Format, in dem Hendrik Bolz, also ein wahnsinnig sympathischer Host, wenn ihr den nicht kennt, dann
müsse ihn noch kennenlernen. Und er trifft da junge Autoren, Artists, Creatorin und spricht mit denen über Kulturgut. Aber Kulturgut, das ist nicht so definiert als Oper oder Theater oder irgendwas, wo Timothy Chalamet sagen würde, da interessiert sich ja eh keine Sau mehr für, wow, sondern das kann alles sein. Also es kann auch TikTok-Trend oder Serienbinge sein. Und das wird aber eben eingeordnet, diskutiert, hinterfragt, also in so einen größeren gesellschaftlichen Kontext gesetzt, wie man das immer im Deutschunterricht gemacht hat vielleicht auch, aber halt nicht mit dem 10.000. Gedicht von Johann Wolfgang von Goethe, sondern eben auch mal mit Kulturgut, sagen wir mal, mit richtigen relevanten Kulturgut, zum Beispiel uns. Monte Magnès, ach so, von Tim Guillou, yeah, könnte auch dabei sein.
Da hatte ich so einen bodenlosen Ohrwurm von.
Aber wo ist denn dieser Podcast? Da denkt ihr jetzt bestimmt, ich sag jetzt wieder ARD Audiothek, aber nein, alles anders einfach und vor allem alles besser, weil das Ding heißt jetzt ARD Sounds.
Sounds.
So, und es gibt's auch als Videopodcast in der Mediathek. Schaut da auf jeden Fall gerne rein. Und ein anderes kulturell relevantes Thema, wo man nicht hinziehen will, Dubai.
Dubai, ja.
Dubai. Ich habe ein Dubai-Video hochgeladen über Dubai-Influencer.
Ja.
Hast du gesehen?
Ja.
Da warst du einer von...
Generell, ich finde, du hast gerade ein bisschen deinen Laptop-Arc, ne?
Ich habe mein... Ja, aber ich habe das Gefühl, es ist so ein Format. Also ich mache ja momentan viele Videos, wo ich dann halt meinen Laptop vor mich stelle und so, herzlich willkommen zur Präsentation und dann klicke ich durch. Ich habe ein Format, ich habe das Gefühl, das liegt mir richtig gut, dieses Format.
Ich habe nämlich, zuallererst, bei dir achte ich immer darauf so, wie lange wird am Stück geredet, weil dann, dann deduziere ich. Also verfolge ich zurück, wie viele Takes du es wahrscheinlich gebraucht hast mit der Stimmlage und so. Da war ich teilweise wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckt. Also es war fast One Take.
Ja, voll. Und das Ding ist, es hilft mir halt einfach, dass ich diese Bildchen habe, sodass ich den Text nicht vergesse.
Weil du guckst ja geradeaus eigentlich.
Ich gucke geradeaus, aber trotzdem irgendwie, der Text ist mehr drin.
Peripher.
Ich kann es nicht so richtig, ich sehe die bei mir im Bildschirm. Das ist auch so lustig, wenn ich diese Videos mache, weil wenn ich mich selber filme mit der Kamera, dann ist das ja spiegelverkehrt.
Ja.
Man könnte jetzt natürlich meinen, okay, dann spiegelt er das Video, nachdem er aufgenommen hat. Falsch gedacht. Ich spiegel die komplette Präsentation. Die Präsentation auf meinem Computer ist spiegelverkehrt.
Ah.
Und dadurch sehe ich sie dann aber in der Kamera richtig rum.
Smart Boy.
Absolut. Lieber zweimal nachgedacht, als einmal schlau gemacht. Und dieses Dubai-Video, das ist aber mein most erfolgreich Video of all time geworden.
Was?
Ja. Und ich habe auch.
Ich habe das, glaube ich, nach 2-3 Stunden gesehen, habe gesagt, ja, aber die Videos gehen bei dir immer ganz gut ab.
Ja, sofort. Aber es war wirklich. Und ich habe mich an dem Tag nicht mal so ganz so gut gefühlt. Also es ist so über 2 Tage entstanden. An einem Tag habe ich die Präsentation schon so ein bisschen vorbereitet, da war ich noch ein bisschen krank. Und am nächsten Tag habe ich dann so die Präsentation vollendet und war aber auch nicht so ganz happy.
Mhm.
Und das Ding war aber, ich hatte in der Woche sonst so viel zu tun, dass ich wusste, ich schaffe das jetzt wahrscheinlich nicht, noch ein anderes Video zu machen.
Aber das ist,
dann habe ich es einfach genommen und mir einfach gedacht, oh komm, ich lade es jetzt hoch.
Digga, ich sag's dir, alle meine erfolgreichsten Videos sind auch immer so eine Situation.
So eine, ja. Wo man sich denkt, ah, eigentlich
mein erfolgreichstes, da habe ich so mit so Rapper und Schüler, Lehrer von Rappern, das war für mich einfach so ein,
ja,
damals
ich weiß
noch
genau
mal der
welches,
Streak.
Ja.
Da hab ich, das war einfach ein Streak-Video. Da habe ich gesagt, ja, okay, dann habe ich eins für heute.
Ja.
Auf einmal 1 Million Likes. Ich so, woher?
Ja, ist komplett insane.
Ja, ja.
Ich meine, nicht mal ich habe ein Video mit 1 Million Likes. Also du bist der Erfolgreichere in dem Kontext sogar. Und es ist halt auf einmal komplett abgegangen und mit komplett abgegangen meine ich halt auch wirklich so auf allen Plattformen und auch in allen Altersgruppen. Es ist mir legit und das ist mir noch nie vorher passiert, dass ich so auf der Straße angesprochen wurde auf dieses eine spezifische Video.
Ja.
Also ich glaube, wir reden hier von knapp 20 Millionen Aufrufen innerhalb von ein paar Tagen.
Auf allen
Plattformen. Statistisch gesehen, auf allen Plattformen.
Ja.
Statistisch gesehen hat jeder vierte Deutsche dieses scheiß Video gesehen.
Ja.
Es ist wirklich insane.
Bei sowas hatte ich hatte einmal, da habe ich so eine ganz gute Streak gehabt mit Videos und dann hatte ich, glaube ich, 7 Millionen klar wiederkommende Zuschauer auf Instagram, habe ich auch gedacht, damn,
das ist insane.
Ist ja fast jeder, fast mehr als jeder Zehnte so quasi.
Ja, es ist insane. Und das Ding ist, mit dieses Video ist auf allen Plattformen viral gegangen, ist, meine ich, alle Plattformen. Weil was ich immer mache, man hat bei Instagram, wenn man das Video so hochlädt, hat man so die Option, willst du es auch bei Facebook hochladen? Und da habe ich irgendwann einfach mal angedrückt. So.
Ja, das habe ich auch überlegt, ob ich das
über mein altes Profil, über mein privates Profil, wo ich noch ein Profilbild aus 2020 habe, wo ich wirklich auch, wo die Leute mir nicht mal folgen können, wo die das einfach eventuell in den Feed gespielt bekommen, werden die halt auch hochgeladen. So, und normalerweise haben diese Videos halt wirklich 5 bis 10 Likes oder so auf Facebook. Ich schaue da auch nie rein.
Nee.
aber dieses Video nicht. Dieses Video ist sogar auf Facebook viral gegangen. Und es ist wirklich so lustig, weil es ist halt eine ganz andere Zielgruppe, als ich sonst habe. Und ich muss jetzt mal wirklich so ein paar Kommentare vorlesen. Weil normalerweise ist das ja, ist Facebook ja jetzt nicht so eine Plattform, wo jetzt so meine Fans sind.
Nee.
Normalerweise eher so ein Ort, da kommt es nicht so gut an. Ja, es ist insane. Schau, hier so 7000 Aufrufe, 8000 Aufrufe, 400.000 Aufrufe. So. Und jetzt die Kommentare. Zum Beispiel Sabrina hat kommentiert, sehr geil geschossen. 3 Daumen hoch. Mir sind ja Länder, die mich verpflichten, nur Positives zu berichten, irgendwie suspekt. Aber hey, bei einer Steuerphobie kann ich den Schritt verstehen. Der wegrollende Lachtränen-Emoji.
Mhm.
Oder Rüdiger schreibt, Groß-A-Tick, Ausrufezeichen. Oder Ma schreibt, Alter, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, wie geil, Daumen hoch. Richard schreibt, auf den Punkt.
Geil.
Roland schreibt, gratuliere, tolles Video, Punkt.
Hätte ich gar nicht gedacht, dass es sowas auf Facebook gibt.
So ja, es war auch Ergebnis. So, es war auch so, es ist halt das erste Mal, dass ich so positive Boomer-Kommentare bekomme und da sind halt auch so ganz viele Kommentare einfach nur so ein Daumen nach oben und ein Lachtränen-Emoji.
Ja,
oder hier von Claudia.
Ja, gegen Influencer,
ja,
so, ne?
Ja, voll, ne? Du, vor allem gegen Dubai-Influencer, ja. Natürlich, das lieben die ja. Auf Facebook. Claudia hat auch geschrieben, genial, teile jedes Wort. Und das Lustige ist ja, das sind ja genau die Leute, die vor 3 Monaten mir noch den Tod gewünscht haben, weil ich bei Hart aber fair gesagt habe, ich will Social Media verbieten für über 60-Jährige.
Hast du ja noch nicht mal gesagt.
Habe ich noch nicht mal gesagt, aber die haben das ja so verstanden.
Ja, ja, genau.
Und das ist irgendwie so, da, ich finde, da merkt man auch, dass das wirklich ein Video war, was auch die sterbende Zielgruppe angesprochen hat, weil die haben alle grundsätzlich einfach Demenz. So, die haben das vergessen. Die sind so aus den Augen, aus dem Kopf.
Ich glaube, mittlerweile sind die einfach auch komplett alle so, also Scroll-Zombies und die haben gar kein Gedächtnis mehr einfach.
Die sind wirklich noch schlimmer
ja,
als wir.
Also,
die vergessen alles.
Meine Tante hat mir auch schon 2-mal das Gleiche geschickt einfach. Ich auch so, ja, danke.
Ja.
Ich glaube, dass mittlerweile alle einfach, du kannst auch da bestimmt auch re-uploaden. Das
100%. Ja. Du kannst jeden Tag dasselbe Video hören. Eigentlich ist ja Zielgruppe Demenzerkrankte ist ja die dankbarste Zielgruppe der Welt. Man muss ja eigentlich nur für 1 Monat Videos produzieren. Dann kannst du immer wieder hinterher schieben.
Das habe ich mir tatsächlich auch, weil irgendwie so Demenz zu bekommen, so eine fundamentale Angst ja. Irgendwie, glaube ich, bei vielen auch.
Ja.
Aber da habe ich mir auch gedacht, so ich kann halt mein, was weiß ich, kann Harry Potter oder so
ja.
Oder was weiß ich, irgendwie Batman-Trilogie könnte ich halt voll oft gucken und immer denken, boah.
Wir wissen natürlich, ja. Dass Demenz auch mit einem sehr starken Leidensdruck für Betroffene einhergeht.
Wusstest du, hier, so wir können ein bisschen Demenzaufklärung jetzt noch
ja,
mit machen, damit wir das nicht. Demenz, was ich am absolut, ich habe tatsächlich, ich habe sogar ein Buch dazu noch gekauft, muss ich noch lesen. Aber ich habe mich da so ein
hast
bisschen
vergessen? Mit
beschäftigt. Was?
Hast du vergessen, es zu lesen?
Ach, lol.
2 Euro.
Yo. Je nachdem, wenn das ein Running Gag wird, dann können wir auch an Demenzförderung schwenden. Und man merkt das nicht, ne? Dass man dement wird. Also man denkt so nämlich zum Beispiel, ich habe was vergessen oder so und ja. Man vergisst öfters Sachen. Aber das ist ja die Krankheit, dass du bekommst das nicht mit.
Ja.
Also du denkst wirklich, du bist noch normal.
Ich glaube, da gibt es auch Unterschiede. Ich glaube, es gibt auch Leute, die merken das.
Ja, ich glaube, da gibt es ja viele so Unterkategorien. Aber es gibt auf jeden Fall also auch eine gängige, die ist so, du gerne in den Kommentaren verbessern, falls ich hier Scheiße laber.
Ja.
Aber halt so, dass du bekommst das nicht mit. Also du bist halt verwirrt und so oft,
ja.
Aber du denkst nicht, dass du was, dass du wirklich quasi das nicht mehr weißt.
Ja.
Deswegen ist das auch so oft, dass die dann Angehörigen und so dann halt so komplett immer wieder sagen müssen, so wenn es wirklich schlimm ist, dann machen die manche das sogar, dass sie denen gar nicht sagen, dass sie dement sind.
Ja.
Weil sie, ne, das ist ja auch sehr degenerativ dann und dann passiert das,
ja.
Geht das oft sehr schnell dann den Bach runter. Aber das finde ich so scary, dass du es nicht selber merkst.
Ja.
Weil ne, im Umgangs, und es ist wahrscheinlich auch nicht gut, aber so dement ist ja halt auch so, man denkt so, ja, ich werde dement und so, ja. Wenn man was vergisst. Aber das ist nicht wirklich die Krankheit.
Aber ich sage, ich glaube, wenn man es wirklich so aktiv merken würde, also so wirklich so, ne, also Demenzerkrankte merken das natürlich schon so mäßig, also klar, aber
ja, aber sie merken eher, dass das was nicht stimmt.
Ja.
Als dass sie wirklich sagen so, oh ja, das ist jetzt das.
Auch da, ich glaube, das ist wieder so ein Thema, das wirklich bei allen Betroffenen, generell so, ja. Wie Betroffene das erleben, das ist immer ein sehr sensibles Thema. Ich muss aber auch sagen, ich habe ja auch schon so Demenzaufklärungsvideos gemacht, so halt hauptsächlich so in Bezug auf Hörgeräte ja. Und so, weil es ist ja der größte Risikofaktor für Demenz, also wirklich der größte, keine Hörgeräte zu tragen. Wenn man schwerhörig ist natürlich. Und das ist ja auch ein Thema, bevor ich ja angefangen habe mit Social Media, habe ich ja gearbeitet in der epidemiologischen Forschung.
Ja.
So. Und wir haben literarisch eine Studie dazu gemacht. Also wir haben halt so Demenzprognose gemacht. Also was wir gemacht haben, ist halt so zu schauen, okay, es gibt jetzt so und so viele Demenzerkrankte in Deutschland. Das und das sind die Risikofaktoren.
Ja.
Unsere Bevölkerung, die altert. Und dann haben wir halt statistisch berechnet, wo werden im Jahr 2040 wie viele Menschen Demenz haben. Damit man dann halt so verfolgen kann, okay, wir brauchen da irgendwie zusätzliche Pflegeeinrichtungen und so für Demenzerkrankte
eben. Ja.
Großer Teil war dann ja auch davon, so Risikofaktoren zu recherchieren. Und das haben wir dann ja publiziert. So, und da muss ich auch sagen, da habe ich mich wieder unnormal ragebaiten lassen, weil unter all diesen Videos, die waren dann wieder, wo ich halt Demenzaufklärung gemacht habe, waren dann wieder die Kommentare voll mit, das stimmt so überhaupt nicht und glaubt nicht, was ihr auf Social Media seht, und dann wirklich Leute, die mit irgendwelchen hanebüchenen Quellen da angekommen sind und gesagt haben, nein, das ist so und so, und wirklich irgendwelche Details so in meinem Video angegriffen haben, ja, die so vollkommen irrelevant, aber trotzdem richtig waren, wo ich mir gedacht habe, ich habe literarisch zu diesem Thema publiziert. Was soll ich noch machen,
ja,
damit man mir einmal bei irgendwas Kompetenz zuspricht?
Ja.
Was muss mehr passieren?
Ja, diese Informationskommentare bekomme ich
ja
immer, ne?
Ich bin wieder an einem Punkt, an dem ich mich aus Versehen selbst rage baite.
Ja. Nee, aber wo waren wir da vorne nochmal? Wie sind wir auf Demenz gekommen?
Haben wir wohl den Faden verloren.
Oh nein.
Wieder 2 Euro für ja, die Kasse.
Für die Ferdinand wird gefüttert heute. Ach ja, Dubai und so, ne?
Ja.
Welt geht unter, etc. Ich war auf dem Weg hierhin nach Berlin, war ich auf der Autobahn und auf einmal einfach so ein Feuerball.
So ein Feuerball, Junge.
Junge, genau. Aber so ein, also so, ich habe zuerst gedacht, war es irgendwie ein Feuerwerk, ja, oder eine Rakete oder eine Rakete,
ja,
aber Feuerwerkrakete so. Aber es war irgendwie so heller und es war höher,
mhm,
und es war so ein ganz komischer Verlauf auch.
Ja.
Ich habe gedacht, es geht los und es ist vorbei.
Ja.
Weil ich habe gedacht, ja, okay, es ist angekommen.
Ja.
Es war schön mit euch.
Ja, der Iran hat doch
genau
noch ihre
Arsenalen
haben ihre Langstreckenraketen gefunden.
Genau.
Hat sich gedacht, jetzt Deutschland dran.
Richtig, jetzt ist NRW einfach schön weg damit.
Danke an den Iran.
Ich wollte gerade sagen, wenn es ein Bundesland treffen soll. Aber ich habe mir dann nicht mehr weiter was gedacht, und dann habe ich heute Morgen tatsächlich ein Video gesehen, dass das wohl also in ganz Deutschland irgendwie passiert ist. Und es war wohl irgendein Meteoritensturm oder so.
For real?
Ich glaube,
du hast einen Meteoritensturm gesehen?
Nein, nur einen. Aber
das ist ja so krass, Junge. Als ob du hast einen Meteoriten gesehen. Du erzählst das so, aber Digga.
Am Tag sogar.
Digga, das ist so krass.
Aber das gab's wohl. Ich weiß nicht, das ist gerade die Story, die offizielle Story. Aber ich,
Junge!
Ich wusste ja nicht, was
in a Lifetime.
Ja, aber ich wusste ja nicht, dass es das ist.
Aber du hast es gesehen.
Ja, ich meine, Stern.
Und das sprichst du ja erst irgendwie bei Minute 40 oder so im Podcast.
Sternschnuppen sind ja auch Meteoriten quasi.
Ja, aber naja, es ist. Aber Sternschnuppen sind auch schon krass zu sehen. Und das ist in der Nacht und irgendwie ganz weit
weg. Ja, aber da war ich auch so, hey, was ist denn das? Aber es war halt kein Wow-Moment, weil ich halt gedacht habe, es wäre ein Feuerwerk oder so. Aber dann habe ich es erst danach irgendwie
Junge, das gesehen. Ist so krass.
Aber ich habe mir auch gedacht, das ist eigentlich ganz nice. Ich habe mir auf jeden Fall nichts gewünscht in dem Moment, leider.
Nein, es ist einfach krass, dass du es gesehen hast.
Ich habe aber auch gedacht, vielleicht ist es jetzt eine Drohne und wir sind alle dran.
Ja, ich meine, so ein Meteorit kann ja potenziell auch gefährlich werden. Aber trotzdem.
Aber dann habe ich in den Kommentaren gesehen, unter so einem Video, wo das halt auch thematisiert wurde, dass wohl viele gedacht haben, ja, okay, es ist soweit. Wir müssen uns nicht mehr
kümmern. Ich wäre bereit gewesen.
Übrigens,
ja,
jetzt auch natürlich an die aufmerksamen Zuhörer und Zuhörerinnen. Du hast ja mal das angesprochen hier von wegen Berlin eigentlich Krise bei so Kriegssachen, ne?
Ja.
Daran denke ich teilweise. Seitdem du das gesagt hast und ich weiß, dass ich hier hinziehe, denke ich mir so, Also ich meine, ist ja schon wahrscheinlich, dass wenn irgendwo eine nukleare, was weiß ich, ne? Dann ja schon Berlin.
Ja.
Also wenn du die meisten Leute treffen willst, habe ich mir gedacht so, wäre unpraktisch. Aber vielleicht bin ich dann noch am Rand ein bisschen und dann...
Ja, ich glaube auch, du bist nicht so in der Gegend, wo so die militärischen Anlagen
auch
sind.
Auf einmal die Panzer einfach vor der Tür.
Ja, ich habe aber auch letztens einen Hinweis gesehen, so vom Bundesministerium für Außenministerium halt, ja. So eine TikTok-Slideshow. Und da war halt so verhalten sie sich bei Raketenangriffen und dann so in kleinen, für deutsche Staatsangehörige im Mittleren und Nahen Osten. So. Ja. Und ich fand auch diese Hinweise, fand ich erstmal so für mich interessant. Ja. Weil ich habe mir auch so gedacht, ey, so in Deutschland, wir sind jetzt nicht in unmittelbarer Nähe von einem Krieg oder so. Also es steht jetzt kein Krieg direkt vor der Tür in den nächsten Monaten oder auch in den nächsten ein, zwei Jahren oder so. Aber es ist ja einfach für mich, weil ich habe mich das auch schon länger gefragt, was mache ich denn, wenn jetzt so Raketenalarm kommt?
Ja.
So, und dann waren da ein paar Tipps und ich fand die wirklich gut. Und dann habe ich so die Kommentare geöffnet und alle waren so, warum teilt ihr solche Hinweise? Warum kümmert ihr euch nicht darum, dass Deutschland beschützt ist? Da war ich so wirklich so, ja, erstens,
ist doch
es ging doch offensichtlich um Angehörige im Nahen und Mittleren Osten, wo Krieg ist, ne, ja, für die diese Tipps tatsächlich sehr gut sein können. Und zweitens, es ist doch besser, einfach so drauf vorbereitet zu sein.
Ja.
So, wollt ihr, ist das nicht auch so ein bisschen interessant?
Auch eigentlich so, man sollte auch so einfach nur, das ist ja, das kannst du ja in zwei Minuten rausfinden, aber potenziell kannst du dein Leben halt retten.
Ja,
so,
wirklich. Und das waren halt auch so Basic-Hinweise, so wegbleiben von Fenstern,
ja,
möglichst in den Keller gehen, wenn es keinen Keller gibt, dann in den, bei niedrigeren Häusern in den ersten Stock, bei höheren Häusern nicht in den höchsten Stock oder ins unterste Geschoss, also sich irgendwie in der Mitte des Hauses aufhalten. Das waren wirklich so Basic-Tipps. Und wenn man draußen ist, möglichst irgendwie in Häuser.
Ja.
So, das soll man machen bei Raketenalarm.
Oder ich meine, man kann ja auch einfach rausfinden, wo wäre so der nächste Bunker oder so.
Ja, wirklich. Mhm. Ich finde, man muss mal so eine Mitte finden, auch so in der Gesellschaft. Es ist nicht alles Kriegspanik, sondern manchmal sind Hinweise auch einfach ganz sinnig. So.
Ja. Auch zum Beispiel so dieses, dass man so ein bisschen Vorrat hat von Sachen. So jetzt nicht so Prepper-mäßig oder so.
Aber so ein bisschen Wasser.
Ja, Wasser,
mal so ein, zwei
Wasser,
Konservendosen. Es kann auch einfach mal ein Stromausfall kommen.
Ja. So, das ist halt, das muss nicht unbedingt so deep sein.
Ja.
Aber es sind halt, wie gesagt, es sind so Sachen, die sind schnell gemacht, aber können potenziell echt viel ausmachen. Für den Fall der Fälle.
Wahr? Für den Fall der Fälle. Aber ein etwas schönerer Ort als ein Kriegsgebiet, also ein deutlich schönerer Ort als ein Kriegsgebiet, war das Zartmann-Konzert, bei dem ich war, in Berlin. Ja. So. Und an alle Leute, die jetzt eine Meinung zu Zartmann haben, ihr könnt euch jetzt mal ganz festhalten und hier kriegt ihr jetzt mal einen fetten Einlauf. Ich habe das Gefühl, Zartmann ist wirklich zu so einem Meme geworden und wird wirklich gehatet für no reason. Er hat wirklich einen Hit gehabt. Ja, er hat Tau mich auf gehabt. Und ja, ich weiß, allen geht Tau mich auf den Sack, weil der Song war wirklich überall.
Overplayed.
Genau. Und ich check auch, dass dieser Song einem auf den Sack geht. Aber die Leute haben wirklich angefangen, Zarti so auch so in Sachen reinzuziehen, mit denen er nichts zu tun hat. So, er war dann halt, irgendwann war er so das Paradebeispiel für so Performative Male.
Ja.
Und dann wurde er wirklich so assoziiert mit irgendwelchen, also wirklich Straftätern oder so, dass er irgendwie so sich toxisch verhalten würde oder sonst was, wo man wirklich gar kein, also alles rein based on Vibes.
Ja, das ging ja los mit diesem Kochen, Tau mich auf.
Ja, Meme, Kochen, ne? Und Zarti, ja.
Kochen und Zarti. Und da, ich fand ich auch ganz witzig so, aber das ging ja nicht um ihn als Person.
Ja.
So. Und das ist dann echt ein bisschen eskaliert.
Und wahrscheinlich klingt das jetzt voll uncool, dass ich ihn jetzt so verteile. Aber wirklich, Leute, ich finde, wirklich, das ist wirklich ein Punkt. Ich fühle mich von diesem Hate mit angegriffen.
Ja.
Weil mein Boy Zarti, lasst mein Boy Zarti in Ruhe. Der macht halt einfach Indie-Musik. Man muss Indie-Musik nicht mögen.
Nee.
Meine Güte. Aber lass ihn einfach.
Und
du sollst
so tun, als ob er irgendwie, weißt du, es gibt sehr viele mit so einem Vibe.
Ja, voll.
Und ich glaube, das ist einfach so ein Gruppending aus dem Internet. Aber man merkt ja auch, seine Konzerte sind alle ausverkauft und so.
Ja, natürlich.
Also natürlich ist er immer noch sehr beliebt.
Er ist,
außerhalb des Internets, aber ich kann
nicht. Aber verstehen. Es trifft bei mir einfach so einen Nerv, wenn Leute so nicht für einen guten Grund gehatet werden, sondern einfach so based on Vibes.
Ja. Ja, er hat ja nichts getan.
Er hat nichts getan. So, und jetzt würde ich sagen, gehen wir rein in Fabi und Levi geben Rat.
Fabi und Levi geben Rat.
Hallo Levi, hallo Fabi. Ich habe eine Frage. Ich brauche euren Rat für Fabi und Levi geben Rat. Und zwar möchte ich einen Nebenjob anfangen, aber ich weiß nicht so genau, was ich machen soll, also in welche Richtung es gehen soll, also Babysitten, Zeitung austragen, Gastro, und wollte fragen, ob ihr vielleicht irgendwelche Empfehlungen habt, irgendwelche vielleicht persönlichen Nebenjoberfahrungen oder so, genau, dass ich, keine Ahnung, ein bisschen Überblick habe, eine kleine Auswahl, ein bisschen weiß, in welche Richtung ich vielleicht gehen könnte, was vielleicht gute Jobs sind, so als Schülerin. Genau.
Mara, direkt einmal vorweg, Hände weg vom Eventkellnern.
Ich wollte gerade
man sagt ja,
sagen,
ja, man sagt ja,
Gastro, sofort raus
ja,
damit.
auf gar keinen Fall
Ja.
Gastro. Man sagt ja immer so, man sollte einmal im Leben so einen Scheißjob gemacht
Ja.
haben, damit man einmal so weiß, wie das ist.
Ja.
Mein Scheißjob war Eventkellnern. Und ich sag, Eventkellnern ist auch wirklich noch mal so ein Tick schlimmer an Gastro, weil also ohne jetzt jemals in wirklich einer festen Gastro gearbeitet zu haben, sondern wirklich nur Eventkellnern. Ich würde sagen, das Geile an einer Gastro ist halt so, dass du so dann wenigstens so einen festen Ort hast. Du
Ja.
bist halt ein Mann, dann nach irgendeiner Zeit bist du so eingespielt und du kennst so deine Pappenheimer, mit denen du
Ja.
arbeitest. Du weißt so, wo alles
Das ist
ist.
ein Team, so.
Du hast ein Team
Ja.
und ihr funktioniert irgendwie so zusammen. Eventkellnern, das fällt weg. Du bist wirklich jedes Mal an einem anderen Ort. Du hast, musst dich jedes Mal neu einfinden. Du arbeitest jedes Mal mit anderen Leuten zusammen.
Ja.
Du hast nicht auch nicht selben Chef oder sonst was. Und es ist wirklich, dazu wirst du wirklich noch Arsch bezahlt, also wirklich
Ja.
Mindestlohn.
Ja.
So, und bei mir war das dann auch noch so, du hast halt dann auch immer eine unterschiedlich lange Anreise, teilweise auch sehr weit.
Ja.
Was auch, also gegen Arbeitszeit Gesetz und so, aber was auch nicht mit drin war, war Umkleidezeit. Also ich muss dann immer so eine Dreiviertelstunde vorher da sein.
Ja.
Wurde auch nie zur Arbeitszeit mit gezählt und sonst was. Teilweise habe ich halt dann auch nur so 3, 4 Stunden gearbeitet. Also das war dann wirklich so ein Drittel oder ein Viertel meiner Arbeitszeit
Ja.
tatsächlich. Muss ich dann schon vorher da sein. Und es war so unfassbar anstrengend. Also natürlich Gastro immer anstrengend,
Ja.
aber es gab halt auch. Also der Druck, ich glaube, das ist in der Gastro immer so, der Druck war insane. Also wenn ich so 5 Minuten Pause gemacht habe, war wirklich direkt so, warum warst du jetzt schon wieder auf Klo? Du
Ja.
warst doch schon vor 2 Stunden auf Klo.
Ja.
So, die Pausezeiten, die werden irgendwie auf Krampf eingehalten, aber da wird dann auch gern so ein bisschen geschummelt. Und es wird wirklich insane viel Druck gemacht. So
Ja.
von wegen, warum steht das Tablett jetzt immer noch hier? Und die Leute, also ich glaube, gerade das ist auch nochmal besonders beschissen bei Eventkellnern. Die Leute bei Events, so schlimm, so schlimm. Ich weiß noch, ich war mal auf einem Kongress von Handchirurgen. Die haben mich alle mit dem Arsch angeschaut. Die waren so unhöflich. Die haben wirklich die ganze, so nicht mal bedankt, sondern die waren einfach nur so, ich hätte gerne noch einen Wein. Und dann musstest du denen noch einen Wein holen irgendwie. Und
Ja.
dann haben die den einfach nur so genommen. Und dann auch immer beim Eventkellner, in so einer Gastro hast du ja wenigstens den Vorteil, die sitzen dann irgendwie an Tischen oder so und du merkst den Tisch. Aber die haben gesagt, bitte hol mir einen Wein. Dann gehst du da, holst du einen Wein, gehst da wieder hin zurück, die Person ist weg.
Oh shit, ja.
Es war so Arsch. Und da stehst
Ja.
du mit einem Wein. Und das war dann am besten noch so ein Aperol Spritz, aber mit Sprite und Cola drin,
Ja.
was dann wirklich so kein Schwein sonst will, den du dann nicht sonst so irgendwie loswerden kannst, einfach an irgendwen.
Ja, und generell, ich würde sagen, meine Prämisse bei Minijob-Sachen ist so, es muss nicht Spaß machen, es muss dich nicht erfüllen, es muss okay sein. So, weißt du, so.
Ja.
Also, was ich da manchmal, manche Leute, also ist natürlich cool, zum Beispiel, wenn du irgendwie ein Filmfan bist, kannst du irgendwie in einem Kino arbeiten und so Sachen. Das ist dann, glaube ich, ganz cool, wenn du so Gleichgesinnte dann da hast, die so
Ja.
dann nicht auch. Aber sonst, ja, wirklich achte einfach darauf, dass es nicht zu stressig ist, so.
Ja.
Weil es ist ein Minijob.
Ja,
Ganz
es wirklich,
ruhig,
es soll
wirklich.
was sein, was nebenbei funktioniert.
Richtig, wo du auch nicht zu viel Druck verspürst und was viele auch so bei so Minijobs, generell bei Jobs haben. Aber es ist halt so, oh nein, da muss ich gleich hin und dann darf ich nicht verkacken und so.
Ja.
Also wenn ich es nochmal machen würde, würde ich wirklich irgendwie irgendwas, ich weiß jetzt nicht,
Ja.
kommt natürlich auch drauf an,
Ja,
wie
und
man,
vor
was das
allem,
so der Vibe
es
ist.
ist ein fucking Minijob. Du
Ja.
bist unqualifiziert dafür. Du hast es nie gelernt. Du machst das für Mindestlohn. Du
Genau.
darfst verkacken. Du
Ja.
darfst, genau das sind die Jobs, in denen man scheiße sein darf.
Ja.
So, weil du wirst, wenn du gut darin wärst, dann würdest du mehr bezahlt werden. Also, wenn dich irgendwas stresst, dann hör damit auf, kündige.
Also,
Kündige.
auch an alle Zuhörenden jetzt, wirklich bei einem Minijob habt einen sehr, sehr, sehr sensiblen Trigger für Kündigen
Ja,
einfach.
for real.
Also hört einfach auf.
Und vor allem, also in this economy, ihr findet neue
Ja,
Minijobs.
genau.
Ne?
Ich meine, Minijobs ist ja eigentlich auch über den Tisch gezogen werden und jeder weiß es so.
Ja.
Du machst oft genau die gleichen Sachen wie alle anderen, aber du.
Ja, und lasst euch nicht einschüchtern. Lasst euch vor allem auch nicht so zum Sklaven
Ja,
werden
genau.
lassen, der immer für alle einspringen
Ja.
muss. So, ne?
Das hatte ich auch gemerkt, so, es gibt auch so Minijob-Sachen. Das ist dann auf einmal ein Vollzeitjob, weil du immer auf Abruf bist.
Ja.
Und auch Krise. Ja.
Aber nee, dafür sind Minijobs nicht da.
Nee.
So, dass man dann irgendwie einmal oder so spontan, wenn, ne, wenn das irgendwie so ein Betrieb ist, in dem man sich wohlfühlt oder so,
ja.
Springt nur ein, wenn ihr Bock habt einzuspringen. Wenn ihr denkt habt, okay, das macht mir irgendwie Spaß, da zu arbeiten und das ist auch irgendwie so, ne, ich will da jetzt einfach mal einspringen. Aber springt nicht ein, weil euch insane Druck gemacht wird und gesagt wird, ja, ich hab sonst niemanden und der ist irgendwie abgesprungen und du musst jetzt, nein, du musst nicht.
Nee.
So.
Also ich glaube auch, also jetzt natürlich mit den Erfahrungen, die man in unserem Job macht. Ich glaube, wenn ich nochmal mit, ich glaube, ich würde dann nichts ernst nehmen.
Ja.
Also klar, ich nehme so die Verantwortung dann ernst, wenn ich mich um irgendwas kümmern muss. Aber wie gesagt, also der, mein Triggerfinger wäre so unglaublich schnell dabei, einfach zu sagen, ja, ciao.
Ja, und ich weiß aber, wie schnell das geht auch in solchen Minijobs, dass man das, dass man auf einmal so das Gefühl vermittelt bekommt, das ist ultra wichtig.
Ja.
Das ist jetzt dein Leben, dieser Minijob. Auf und der Erfolg von allen und das Glück von allen hängt jetzt von dir ab.
Ja.
Und es ist nicht so. Also erinnert euch da immer wieder
und dran. Und habt auch keine falschen Loyalitäten.
Ja,
so.
Wirklich.
Also
habt gar keine Loyalitäten
zu irgendeinem Unternehmen. Das ist auch oft so ein Trick, den die dann machen, so von wegen so, oh, also weißt du, so ein bisschen dieses, wir sind eine Familie hier, Bullshit, da auch immer sofort vorsichtig sein.
Ja, ja, weil die verdienen mehr Geld mit euch, als ihr an denen, sonst würden sie euch nicht einstellen.
Ja. Deswegen, passt da auf, mach irgendwas Entspanntes, wie gesagt, irgendwie an der Rezeption oder in der Lobby irgendwie.
Ja.
Mach irgendwie was Ruhiges. Wirklich irgendwas niedrig Cortisol.
Irgendwas, wo man chillen kann.
Richtig.
Probier es meinetwegen aus oder geh auch mal im Supermarkt an die Kasse. Das ist was ich immer mal machen wollte, aber dann doch irgendwie nie gemacht habe. Einfach mal im Supermarkt an der Kasse arbeiten.
Ist auch stressiger, als man sich denkt tatsächlich.
Es ist, glaube ich, garantiert stressig, aber es ist eigentlich sowas, was ich gerne mal gemacht hätte. Mhm. Weil das Schöne an einem Minijob ist, du kannst da dann ja auch relativ, du bist halt schnell wieder raus.
Ja.
So. Und gerade wenn du noch Schülerin bist, ich nehme an, dass du nicht aufs Geld angewiesen bist, sondern dass du es so zusätzlich haben willst, ne? Macht es nochmal entspannter. Geh da genauso entspannt ran, wie es ist.
Eine Sache, die ich noch dazu erwähnen will, kurz als Exkurs. Es ist, also mein erster Minijob war in so einer, also quasi fast so ein Laufband-Type-Beat, so in, also da wurden so Pakete halt verpackt, so und du machst und dann gibst du es weiter quasi. Ja. Also es war so ein Industrie-Laufband-Sache quasi.
Krass.
Da war ich auch nur ein halbes Jahr oder so. Mhm. Aber ich würde wirklich sagen, es hat mich sehr, sehr, sehr geformt als Mann, als Mensch, weil du merkst dann, das ist der richtige Job von Leuten.
Mhm.
Und die machen
ein Leben lang auch jeden Tag 8 Stunden machen.
Genau.
Ja.
Und das hat mich wirklich, glaube ich, das hat so meine Perspektive aufs Leben und so wirklich geformt, auf jeden Fall. Weil dann, merkst du so, oh shit, so ich gehe dahin, ich bin ehrlich, damals, damit ich mir anstatt irgendwie eine Kaliskaya Wodka, eine Gorbatschow Wodka kaufen oder so, oder fürs irgendwie Taxi am Wochenende beim Saufen.
Ja.
Und dann merkst du so, oh, jemand braucht das für seine Familie zu füttern quasi. Und dann merkst du so ein bisschen so, oh, der Shit ist doch ernster.
Das ist genauso, wenn du einmal in der Gastro gearbeitet hast, bist du übertrieben höflich zu jedem Servicepersonal.
So, dass du, also es hat, wenn man ein bisschen tiefer geht, ein bisschen quasi ans Leben generell denkt, hat es auch sehr viele, also es sind Erfahrungen auf jeden Fall.
Und damit haben wir jetzt eigentlich ziemlich erfolgreich dran vorbeigeredet, indem wir dir jetzt wahrscheinlich die Lust auf jeden Nebenjob genommen haben, indem wir gesagt haben, was besonders scheiße ist.
Kein Gastro,
und dass es
kein
dich
Stress.
Aber fürs Leben formt. Richtig. Nein, mach dir keinen Stress, Mara. Und schön, dass du unseren Podcast hört. So. Ihr hört uns auch hoffentlich weiter. Vergesst nicht, uns 5 Sterne zu geben,
richtig,
uns überall zu folgen,
kommentieren.
Uns Nachrichten zu schreiben, zum Beispiel an den...
Warte mal, kurz, Call to Action. Was war euer schlimmster Nebenjob?
Ja, oh mein Gott, erzählt uns von euren schlimmsten
Nebenjob. Da gibt's richtig Feuer.
Das ist ein geiler Call to Action.
Ja.
So, aber schreibt uns gerne auch, Fabio und Levi geben Nachrichten an.
Genau. Das war auch.
Neue Kategorie dann, aber an die 016036, 3x die 0, 2x die 3. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an musste-durch@ard.de und ich würde sagen, das war's, oder?
Das war's. Ciao.
Tschüss.
Bis nächste Woche.
Musste durch mit Levi und Fabi. Musste durch ist ein Podcast von Puls, Sputnik, Enjoy, Unser Ding, UFM, Das Ding, Bremen Next, Einschleif und Fritz für die ARD.